Ja, ich grüße Sie herzlich heute Morgen hier in Godesberg mit einer Geschichte, die ja in ihrer Textfolge im Lukasevangelium heute dran ist, mit der Sturmstillung Jesu, eine der ganz großen Geschichten, eine meiner Lieblingsgeschichten. Schon auch deshalb, weil ich seit über 10 Jahren Segler bin und etliche Male mit einer Crew über die Ostsee gefahren bin. Und wenn der stürmische Wind, der ja in Ordnung ist für einen Segler, dann sich in einen Sturm entwickelt, dann wird es einem doch etwas anders. Und dann kann man plötzlich sehr gut nachempfinden, was diese gestandenen Fischer, also keine Bangebuchsen auf dem Wasser, was die da erlebt haben. Jesus ist ja öfters mit seinen Jüngern über den See Genezareth gefahren. Das war eine übliche Route, eine Abkürzung. Man musste nicht außen rumlaufen. Er war ja in Galiläa unterwegs. Und da war der See Genezareth eigentlich eine normale Strecke. Und so fängt die Geschichte auch an. Ich lese uns den Text. 4 Verse nur, eine große Geschichte. Lukas 8, Abvers 22. Und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Schiff trat, samt seinen Jüngern. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns über den See fahren. Und sie stießen vom Lande. Und da sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Wirbelwind auf den See, und die Wellen füllten das Schiff. Und sie standen in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir verderben. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers, und es ließ ab und ward eine Stille. Er sprach aber zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich aber untereinander und sprachen: Wer ist der? Seht, selbst dem Wind und dem Wasser gebietet er, und sie sind ihm gehorsam. Ja, wir wollen diesen Text einmal lesen. Ich finde, unter 4 Gesichtspunkten, unter 4 Lehren, die wir daraus ziehen können für uns. Und so hat es die Gemeinde Jesu seit Jahrhunderten getan. Und die erste Lehre, die wir daraus ziehen, die ich heute daraus ziehe, man kann diesen Text unterschiedlich lesen und interpretieren, aber das Erste, was mir stark ans Herz geht, ist, dass die Jünger hier geprüft werden. Es geht um eine Prüfung. Jesus führt seine Jünger in eine Prüfung. Er sagt zu ihnen: Lasst uns fahren über den See. Das ist grammatisch gesprochen ein Befehl im Passiv, also ein freundlicher Befehl, eine freundliche Einladung, könnte man sagen, aber bestimmt. Gleich zu Anfang wird hier eine ganz wichtige Tatsache unseres Christenlebens aufgezeigt. Nämlich, Gott ist unser Freund Und er führt uns in Prüfungen. Also in der Schule gibt es Prüfungen, im Leben gibt es Prüfungen, im Glauben gibt es Prüfungen. Wichtig ist es, den Unterschied zwischen Prüfung und Versuchung zu verstehen. Dafür gibt es im Neuen Testament sogar zwei, im Griechischen zwei verschiedene Worte. Jakobus betont, Gott versucht niemanden. Also der Teufel versucht uns. Gott hingegen prüft uns. Und zwar aktiv. Er führt uns in solche Prüfungssituationen hinein. Eine Versuchung dagegen ist eine Prüfung mit dem Ziel, uns zu Fall zu bringen. Der Teufel versucht uns zu verführen und uns zu Fall zu bringen. Das tut Gott niemals. Sehr wichtig, das zu unterscheiden. Aber er prüft uns öfters sogar, um uns zu zeigen, dass wir Prüfungen bestehen können und sollen. Gott will unser Glaubenswachstum uns selbst zeigen. Er weiß das ja. Aber wir sollen verstehen, wie ist das mit meinem Glauben? Und dazu führt er uns in Prüfungen hinein. Ein guter Lehrer sucht in Prüfungen ja immer, seine Schüler zu stärken. Einer meiner Lehrer aus alten Zeiten, der hat mal humorvoll gesagt, ein guter Lehrer ist wie ein Kamel, das in der Wüste die Oasen sucht und findet. Ja, manchmal ist es aber nicht so einfach. Prüfungen und Versuchungen auseinanderzuhalten. Was ist was? Manchmal kann sogar ein und dieselbe Situation beides sein. Also der Teufel versucht uns darin zu Fall zu bringen und in derselben Situation will Gott uns darin stärken. Wie auch immer, in jedem Fall sollen wir wissen, Gott prüft uns und er steht dabei auf unserer Seite. Er steht an deiner Seite. Konkret sieht das also in unserer Geschichte dann so aus, dass Jesus im Boot schläft. Auf dem Kissen wahrscheinlich des Rudermannes hinten im Boot. Er stellt sich nicht nur schlafend, das ist kein Trick, sondern Jesus ist tatsächlich müde. Er ist vielleicht sogar übermüdet. Er ist eingeschlafen. Von den Herausforderungen der Menschen zuvor. Er war ganz Mensch. Das macht die Sache so spannend. Diese Situation, der schlafende Jesus im Sturm, erinnert sehr stark an die Prüfungen Gottes im Alten Testament. Also, das Volk Israel hatte öfters den Eindruck, dass Jahwe schläft. Deshalb steht in den Psalmen öfters, also ich könnte jetzt etliche Stellen hier zitieren, ich greife mal zwei heraus, steht so oft und eindringlich, dass der Hüter Israels nicht schläft, noch schlummert. Psalm 121, Vers 4. Warum muss das gesagt werden? Weil genau das die Menschen gedacht haben. Wo ist er? Wie kann er das einfach zulassen? Schläft er? Psalm 44, Vers 24. Wache auf, Herr! Warum schläfst du? Mach dich auf, hilf uns und erlöse uns. Übrigens war das sogar ein typisch heidnisches Motiv. Also die Heiden hatten öfters den Eindruck, dass ihre Götter ab und zu schlafen. Zum Beispiel Elia macht sich in diesem Sinne lustig über die Baalspriester auf dem Berg Karmel. Er ruft ihnen zu, ihr müsst lauter rufen, vielleicht schläft er. Steht sogar, vielleicht ist er ausgetreten, also mal auf der Toilette oder was. Das waren heidnische Befürchtungen. Ihre Götter müssen vielleicht geweckt werden. Sie müssen zu etwas gebracht werden, was die nicht wollen. Oder was die verpennt haben. So sollen wir nie von Gott denken. Aber unsere Gebete haben öfters so den Anschein. Nicht nur, dass wir Gott informieren müssten, dass er mal endlich kapiert, was hier abgeht, und gut, dass wir es ihm sagen, sondern dass wir denken, wenn wir nicht laut genug sind, wir müssen eindringlicher rufen, weil vielleicht schläft er. Und wir kriegen den nicht geweckt. Das ist heidnisches Denken. Das ist heidnisches Beten. Ich frage deshalb mal so offen und provokativ, wo schläft Gott bei dir? Jetzt, gerade, scheinbar. Und du versuchst ihn zu wecken. Lauter! Dringlicher, aber er hört nicht, scheinbar. In dieser Geschichte lernen wir, das ist falsch gedacht. Nicht er schläft, sondern du bist in einer Prüfung. Und kapierst das nicht. Erstens, wir werden geprüft. Ein zweiter Aspekt aus dieser Geschichte, wir haben Angst. Das ist ein ganz typisches, charakteristisches Zeichen unseres Menschseins. Wir haben Angst. Und wie gehen wir mit dieser Angst um? Die Jünger bekommen Angst. Wir sterben. Wir gehen unter. Und wie schon gesagt, das waren erfahrene Fischer. Und wenn die das rufen, dann ist das kein Scherz mehr. Sie kämpfen um ihr Leben. Wo kämpfst du vielleicht gerade um dein Leben? Naja, vielleicht nicht gerade um dein Leben. Oder vielleicht doch. Wir sitzen hier alle ganz brav und wunderbar friedlich und merken vielleicht gar nicht, dass hier jemand sitzt, bei dem es kein Scherz mehr ist. Bei dem es um mehr geht. Existenzielle Nöte oder um Menschen, mit denen du zu tun hast. Oder. Vielleicht steckst du in Herausforderungen, die größer sind, als du dir das gedacht hast. Und du stehst unter dem Eindruck, ich schaffe es nicht. Wie die Jünger auf dem See kurz vor dem Ertrinken. Wie der Jona. Der dachte, ja, jetzt ist aus. Und Gott hört mich nicht. Super, dass die Bibel solche Geschichten erzählt. Weil da holt sie uns in der Tiefe ab. Stell dir vor, du bist in einer Prüfung. Und auch der Teufel versucht, diese Prüfung gegen dich auszunutzen. Er will dich darin zu Fall bringen. Aber Gott will dich stärken. Er ist ganz wach, viel wacher als du. Ganz Ohr, ganz Auge. Er ist dir in deiner Prüfung näher, als du denkst, näher, als du hier, jetzt, in diesem Gottesdienst ahnst. Und du siehst das nicht. Vor lauter Angst. Angst macht blind. Die Jünger tun in diesem Augenblick genau das Richtige. Sie rufen Jesus an und wecken ihn auf. Sie schreien ihre Angst hinaus. Wir gehen unter. Ja, Israel ist in seiner Geschichte ja manches Mal untergegangen. Also in Ägypten, ja, 400 Jahre Sklaverei. Das war wie ein Untergang. In Jerusalem, als die Babylonier Jerusalem zerstörten und sie in die Gefangenschaft geführt worden sind, 70 Jahre, das war ein Untergang. Als Titus, römischer Kaiser, Jerusalem 70 nach Christus eroberte und die Juden 1900 Jahre in der ganzen Welt zerstreut waren. Was war das anders als ein Untergang? Also menschlich vor Augen gesprochen. Und übrigens, die christliche Gemeinde ist auch öfters untergegangen. Zum Beispiel die 7 kleinasiatischen Gemeinden in der Türkei durch den Moslemsturm im 7. Jahrhundert. Konstantinopel, die alte römische Kaiserstadt Konstantinopel mit so und so vielen Kirchen, Hagia Sophia, wurde Istanbul. In den Kreuzzügen, im 30-jährigen Krieg, Glaubenskrieg in Anführungsstrichen, im Dritten Reich die deutschen Christen. Ich könnte ganz lange Listen aufzählen, wo wir als Christen untergegangen sind, wo Gemeinden untergegangen sind. Das heißt, das ist nicht nur ein Theaterstück hier. Deshalb diese ehrliche Frage, die du dir ehrlich beantworten musst. Wo bist du gescheitert? Als Mensch, als Christ, Wir blicken auf so viele Kämpfe unseres Lebens zurück, auf so viel Scheitern zurück. Wir haben so oft versagt und verloren und das steckt dir in den Knochen, mir auch. Was tun? Der Schrei der Jünger, also das Aufwecken Jesu, zeigt eigentlich, sie gaben ihr Scheitern zu. Sie taten nicht so, als wenn sie dachten, ja, jetzt machen wir mal hier, müssen wir ein bisschen gucken, damit das nicht so dramatisch aussieht und wir lassen uns ja nichts an. Wir sind ja schließlich Fischer. Wenn wir untergehen, das geht ja nun gar nicht. Nein, sie gaben ihr Scheitern zu und wandten sich an Jesus. Das solltest du tun. Zweitens, ein drittes aus dieser Geschichte. Wir lernen das Staunen. Prüfungssituationen in unserem Leben lehren uns das Staunen. Die Jünger erleben dann tatsächlich Jesus als den Herrn der Schöpfung. Also der übermüdete Jesus ist der allmächtige Gott. In dieser Spannung leben wir. Sehr gutes Bild. Jesus ist der allmächtige Gott. Er regiert das Weltall. Er ist der Herr über den Sturm und sei er noch so groß. Der Sturm hört auf sein Wort. In den Parallelgeschichten ruft Jesus dem Sturm entgegen: Verstumme! Und dann kuscht er. Also die Wellen beugen sich und verneigen sich und werden kleiner, 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 bis ein spiegelglatter See. Da vor ihnen liegt. Und die Jünger sitzen da oder stehen da. Das heißt, es entstand eine Stille. Die Stille nach dem Sturm. Das ist etwas, was unsere Seele quasi gar nicht versteht. Ich weiß nicht, ob Sie einmal die Stille nach dem Sturm erlebt haben. Also rein in unserer Natur ist das schon mal, wenn es ordentlich gekracht hat, Gewitter und hinterher bewegt sich kein Blättchen mehr am Baum. Eine fast unheimliche Stille. Betroffenheit ergreift sie, Ehrfurcht ergreift sie, sie sind überfordert. Und sie fragen sich untereinander, beachten Sie das mal im Text, sie fragen sich untereinander, wer ist der? Sie fragen nicht, Jesus, wer bist du denn? Sie fragen sich, Mensch, wer ist der eigentlich? Das ist eine Distanz, die da entsteht. Aus Ehrfurcht. Plötzlich offenbart sich der schlafende Jesus als der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde. Ja, wo Gott spricht, sind wir alle überfordert. Überleg mal, ob du dich an solche Situationen deines Lebens erinnern kannst. So betroffen und dramatische Wendung in deinem Leben, dass du vor Ehrfurcht sprachlos warst. Konntest eigentlich nichts mehr sagen, noch nicht mal Danke, Jesus. Du hast vielleicht eher gefragt, wer bist du? Wer bist du? Wir lernen das Staunen. Jesus ist der Herr der Stürme, auch deiner. Und da kommt die vierte Botschaft aus diesem Text, nämlich, glaubst du das? Wir lernen in Prüfungssituationen Glauben. Das ist das Ziel der Prüfung. Jesus fragt seine Jünger, wo ist euer Glaube? Und das ist das, was Jesus dich in diesem Gottesdienst fragt, dich und mich. Wo ist eigentlich dein Glaube? Das Wort Glauben hat im Neuen Testament eine doppelte Bedeutung. Damit wird zum einen der Glaube als Inhalt bezeichnet. Also die Frage, wo ist euer Glaube, kann dann heißen, wo ist eigentlich der Glaube in deinem Leben? Also dein Bild von Gott. Oder wir könnten sagen, deine Theologie. Das, was du von Gott weißt. Wie groß ist das? Wie groß ist deine Gotteserkenntnis? Was weißt du von diesem allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden? Wo ist eigentlich dein Glaube? Wo ist dein Glaubensbekenntnis? Wie groß ist dein Glaubensbekenntnis? Das, was du verstanden hast. Eigentlich fragt Jesus sie, wisst ihr nicht, was Gott in der Geschichte Israels alles getan hat? Wisst ihr das nicht? Inhalt wird gefragt. Gottesbild wird gefragt. Und das zweite, Glauben bedeutet und heißt tatsächlich Vertrauen. Also wie groß ist dein Vertrauen in Gott? In Jesus. Und beides, der Inhalt deines Glaubens und das Vertrauen deines Glaubens, die hängen natürlich eng miteinander zusammen. Aber manchmal können die auch auseinanderklaffen. Also ich kann zum Beispiel viel wissen über Gott. Du kannst 4 Jahre Theologie studiert haben oder 6. Und Gott wenig vertrauen im Alltag. Und übrigens, das Umgekehrte ist auch möglich. Du kannst vielleicht ein großes Gottvertrauen haben, du weißt aber ziemlich wenig über ihn. Du kennst, ja, nicht viel, etwas. Wie groß ist dein Glaube? Das soll wachsen. Beides wächst in der Prüfung. Also lerne, wer Gott ist, wer Jesus ist. Lerne ihn besser kennen und noch besser. Diese Prüfung weitet dein Gottesbild. Dein Gottesbild, mein Gottesbild, ist immer, und zwar immer, zu klein. Lerne ihm zu vertrauen und noch mehr zu vertrauen, denn dein Gottvertrauen, mein Gottvertrauen ist immer zu klein. Nimm die Prüfung, in der du jetzt steckst. Ich hätte jetzt beinahe fast gesagt, hoffentlich steckst du in einer Prüfung. Wünschen wir uns ja nicht. Aber hoffentlich doch. Nimm die Prüfung, in der du jetzt steckst, als Wachstumschance für deinen Glauben in diesem doppelten Sinne. Ich schließe und fasse noch kurz zusammen. Die Geschichte von der Sturmstillung zeigt uns erstens die Prüfung. Gott prüft dich und mich und alle und er will, dass unser Glaube wächst. Er will dich nicht zu Fall bringen. Das ist das, was der Teufel dir einflüstert. Wie kann Gott so ungerecht sein? Und wo ist er überhaupt? Vielleicht gibt es ihn gar nicht. Und so weiter. Höre nicht auf diese Einflüsterung des Teufels. Gott steht an deiner Seite, aber er führt dich in Prüfung und will, dass dein Glaube wächst. Zweitens, unsere Ängste. Unsere Kämpfe, unser Versagen, unser Scheitern, unsere Grenzen. Gib sie zu. Beschönige nichts. Darin sind wir Weltmeister. Wir können alles wunderbar rund und glatt machen und andere denken, super. Kennen die Geschwister hier etwas von deinem Scheitern? Und wende dich an Jesus. Das dritte, die große Stille nach dem Sturm. Die ergriffene Sprachlosigkeit, das Staunen vor der Größe. Nicht ein blindes Schicksal ist das Höchste. Das ist das, was die Menschen um uns herum glauben. Also auch sogar im Heidentum. Die Götter waren nicht die höchste Instanz. Die höchste Instanz war das Schicksal. Das unpersönliche Schicksal. Nicht das Schicksal ist das Höchste, dem alles unterworfen ist, sondern Jesus, der Herr über alles. Und das Vierte, diese Geschichte fragt uns nach unserem Glauben. Kennen wir Gott genug? Vertraust du Gott genug? Tolle Geschichte. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du wirklich der Herr bist, in einem Sinne, der uns oft nicht groß genug vor Augen steht. Du bist der allmächtige Gott. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt hier auch aus diesem Gottesdienst heraus neuen Mut und neue Kraft schenkst in den Prüfungen, in denen wir stehen. Du weißt, wie der Teufel uns darin versuchen und verführen will. Du aber willst unser Bestes. Du bist uns so nahe. Dafür loben und preisen wir dich. Segne du einen jeden Einzelnen hier in dieser Gemeinde und die Gemeinde als Ganzes, dass sie im Glauben wächst und ein Zeugnis sein kann, wo und wie auch immer. Wir geben dir allein alle Ehre. Amen.